Im folgenden Beitrag konnten wir Professor Dr. Klaus Bade für ein Interview gewinnen. Er ist Historiker, Migrationsforscher, Politikberater und Begründer des Osnabrücker Instituts für Migrationsforschung und interkulturelle Studien. Professor Bade ist Autor und Mitherausgeber von rund 50 Büchern und zahlreichen anderen Veröffentlichungen zur Kolonialgeschichte, zur Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte sowie zur Entwicklung von Bevölkerung und Wanderung in Geschichte und Gegenwart. Im März veröffentlichte Professor Bade sein neues Buch. Am Telefon begrüße ich Herrn Professor Bade.
Grüß Gott.
Sie waren einer der ersten Kritiker von Sarrazins Deutschland schafft sich ab. In Ihrem neuen Buch Kritik und Gewalt, Sarrazin-Debatte, Islamkritik und Terror in der Einwanderungsgesellschaft beschreiben Sie im Detail, wie sich die sogenannte Sarrazin-Debatte entwickelt und entfacht hat. Was störte Sie denn als Migrationsforscher als allererstes an dem Bestseller?
Was mich als erstes gestört hat, war die souveräne Vernachlässigung des Forschungsstandes, sozusagen die Ignoranz gegenüber der wissenschaftlichen Diskussion und auch gegenüber dem gerade in der öffentlichen Diskussion erreichten Stand. Denn es war gerade im Frühjahr des Jahres das erste Jahresgutachten des von mir geleiteten Sachverständigenrates Deutscher Stiftungen für Integration und Migration erschienen unter dem Titel Einwanderungsgesellschaft 2010. Und die Leitbotschaft hieß, Integration ist besser als ihr Ruf im Land. Da beruhigte sich die Szene ein bisschen, die so gewissermaßen in der Empörungssemantik immer berichtete, in der Skandalpresse, so dass ich das las wie Berichte aus der Geisterbahn. In Wirklichkeit funktionierte Integration eigentlich ganz gut, aus einem ganz einfachen Grunde. Integration, die erfolgreich ist, bleibt immer unauffällig. Man merkt gar nicht, dass sie sich ereignet. Mhm. Auffallen tun nur die Betriebsunfälle und über die wurde am laufenden Band berichtet. Und genau dahin stürzte nun die Diskussion wieder zurück in diese alte Empörungssemantik, die den gerade erreichten beruhigenden Stand wieder überschüttete. Und es war im Prinzip nichts Neues in dem Buch. Was dort gesagt war, war eigentlich bekannt. Man sollte das Buch nicht in Grund und Boden reden, damals nicht wie heute nicht, aber es war vieles überzeichnet, vieles populistisch, vieles enorm gefährlich und vieles auch regelrecht kulturrassistisch, mhm, wenn man diese Töne über die mangelnde Intelligenz von Muslimen sich anschaut.
Es gibt auch Begriffe, die Sie kritisieren, die man sehr häufig hört zum Thema Migration oder Einwanderungsgesellschaft. Der Name gefällt mir besser. Sie meinen, dass der Begriff Parallelgesellschaft zum Beispiel populistisch ist. Warum?
Sagen wir mal so, er wird populistisch verwendet. Jeder, der so wie Sie in den USA gewesen ist, weiß, dass es dort Siedlungskerne, Siedlungsdistrikte, Siedlungskolonien gibt, die den Vorteil für Zuwanderer haben, dass sie sozusagen über die Sprachhürde hinweg springen können und sich gewissermaßen unter ihresgleichen fühlen, den Nachteil aber haben, dass Integration insgesamt verlangsamt wird. Denn Integration aus einem solchen Zusammenhang heraus ist immer die Eingliederung in die umschließende Aufnahmegesellschaft, das, mhm, ist sozusagen ein Umweg. Parallelgesellschaft ist also eine ambivalente Angelegenheit. Sie kann Hilfe in dem Eingliederungsprozess sein, sie kann Rückzugselement sein und Eingliederung oder Integration blockieren. So wie der Begriff in der Bundesrepublik verwandt wird, ist er aber eine denunziative Kategorie und beleuchtet sozusagen nur die Schattenseiten dieser Dimension. Und deswegen ist das keine Hilfe, mit diesem Begriff so umzugehen, wie dies in aller Regel populistisch geschieht.
Also Sie haben diese Wortkreation geschaffen, Desintegrationspublizistik. Geben die Medien hier ein Bild, das verzerrt ist? Sind die Medien eigentlich Hauptschuldige an diesem Prozess?
Die Medien haben einen ganz entscheidenden Anteil an diesem Prozess, weil sie häufig schwarz in schwarz gemalt haben, weil sie die Botschaft, die Integration ist gescheitert, was kompletter Unsinn war, allenthalben verbreitet haben, bis schließlich einmal deutlich wurde, dass es sich auch um ein Scheitern von politischen Konzepten, die nur ansatzweise vorhanden waren, handelte. Und an dieser Botschaft und an ihrer Verbreitung waren die Medien, nicht alle Medien, aber bestimmte Medien, sehr deutlich beteiligt. wichtig war, dass bestimmte Publizisten, und dazu gehörte eben Nedzsla Kelek, dazu gehört aber auch Henrik M. Broder, sehr stark dazu beigetragen haben, Integration zu skandalisieren und das negative Image dieses gesellschaftspolitisch enorm wichtigen Themas zu vertiefen. Und dazu haben dann natürlich auch Internetpranger wie Politically Incorrect maßgeblich beigetragen. Das kann man in verschiedenen Städten sehr genau beobachten. Da gibt es in Berlin Entwicklungen, da gibt es in München Entwicklungen. In München wird ja nun auch die PI-Gruppe dort unten vom Bayerischen Amt für Verfassungsschutz beobachtet, aber nur die Münchner Gruppe, genau. Nicht Politically Incorrect insgesamt und vor allen Dingen nicht auf der Bundesebene, wo ja der Präsident, der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz sogar relativ lockerlässig glaubte, sagen zu sollen, man müsse in Deutschland den Islam nicht mögen. Nein, das ist mit Sicherheit ein Missverständnis, so zu argumentieren. Heute weiß man, und Wissenschaft hat das x-mal belegt, und wenn der Verfassungsschutz das endlich mal lernen würde, dann wäre es ein Fortschritt, nämlich, dass die Muslimfeindschaft das einigende Band aller rechtsextremistischen Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland ist. Und deswegen ist das so gefährlich. Ja. Man kann also nicht mehr umgehen mit dem alten Rechtsextremismusbegriff, der beim Verfassungsschutz immer noch sozusagen auf dem Zielfernrohr klebt, der da sagt, das ist Anti-Amerikanismus, Anti-Israel, Antisemitismus. Das sind alles die Dinge aus dem Kalten Krieg. Nein, heute sehen die Dinge sehr viel komplizierter aus. Sie sind häufig von Kulturrassismus und insbesondere von Muslim- und Islamfeindschaft getragen. Und das ist das einigende Band der rechtsextremistischen Bestrebungen. Das haben wir zuletzt im Bundestagswahlkampf gesehen. Überall in Berlin hingen die Plakate der Republikaner, wo man sehen konnte, den Reichstag mit Minaretten obendrauf und darunter die Unterschrift dem Sinne nach, so könnte es 2030 aussehen und die Zeit ist nicht mehr fern. Das sind diese Schreckensgemälde, die dort vorgeführt werden.
Naja, wenn man nach Österreich blickt, bei der Nationalratswahl hat die rechtspopulistische Partei FPÖ beinahe 22% geschafft und viele Sozialwissenschaftler sagen, ja, das ist jetzt die neue Arbeiterpartei. Also es scheint so, als würden die Rechten verstehen, soziale Themen anzusprechen. Allerdings machen sie das über den Weg eines Sündenbocks, also Islamfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit. Meinen Sie, dass man sich den Arbeitern zu wenig widmet, politisch?
Naja, die Arbeiter sind heute ja sozusagen nicht mehr die Mehrheit. Der knackige Industrieproletarier ist ja schon fast eine schützenswerte Minderheit. Es geht heute um das Kleinbürgertum, um kleine Angestellte. Das ist sozusagen die Mehrheit. Wir haben jetzt hier in Deutschland noch nicht eine solche Partei. Im Grunde genommen brauchen wir sie aber auch gar nicht, weil wir ja die Islamkritik hatten. Die hat diese Stimmung schon hergestellt im Land, die in anderen Ländern von diesen Parteien ausgeht. Mhm. Aber es kann durchaus sein, dass es solche Parteien bei uns auch noch gibt. Aber das ist dann kein Weg in die Normalisierung, weil sich das ja in Europa, weil sich das ja vor dem Hintergrund einer Geschichte ereignet, die sich deutlich unterscheidet von der Geschichte anderer moderner Einwanderungsländer. Da tauchen ja immer wieder 6 Millionen Ermordete auf, die da sozusagen zuschauen bei dieser ganzen Angelegenheit. Und das darf man natürlich nie vergessen. Ne? Ja. Aber wir wissen ja, dass Minderheitenprobleme, Einwanderungsfragen, Integrationsfragen ein ganz berühmtes Einstiegsticket von rechtspopulistischen Bewegungen sind. Wir wissen, dass sie sehr leichtfertig und fahrlässig Antworten liefern auf die Identitätskrise, die mit der Entfaltung der Einwanderungsgesellschaft verbunden ist. Warum? Die Einwanderungsgesellschaft ist kein Zustand, sie ist ein Prozess, ein Sozialprozess, ein Kulturprozess, der besteht aus dem Zusammenwachsen von Mehrheitsbevölkerung und Zuwandererbevölkerung. Das ereignet sich regional, sozial, lokal ganz unterschiedlich, aber es ist ein rasanter Wandel und vor allen Dingen, es ist ein eigendynamischer Wandel, den man nicht stoppen kann. Und das verunsichert viele Menschen, zumal der Mehrheitsbevölkerung. Und dann gibt es solche Ersatzdialoge, die man eigentlich als negative Integration beschreiben kann, wie ich das mal getan habe, die sozusagen Selbstvergewisserung einer verunsicherten Mehrheit sind, nach dem Motto, wenn wir schon selber nur mehr Mitglieder einer Mehrheitsgesellschaft sein sollen und gar nicht mehr Deutsche oder Österreicher oder sonst etwas sein sollen, dann wollen wir doch wenigstens mal wissen, was wir nicht sein wollen gemeinsam. Und gemeinsam wollen wir keine Muslime sein und wir wollen nicht den Islam hier haben. Und die Wendung dagegen wird uns dann schon ersatzweise wieder zusammenführen. Das ist das Geheimnis dieser verbindenden Auflehnung gegen starke Minderheiten, die zum Beispiel in Deutschland, was die Muslime angeht, ja über 4 Millionen ausmachen, von denen mehr als die Hälfte deutsche Staatsangehörige sind.
Meinen Sie, dass diese Islamkritik unter Anführungszeichen wirklich eine rein rechte Angelegenheit ist?
Nein, die Islamkritik ist gerade keine rein rechte Angelegenheit. Sie ist ein Bindemittel für viele rechtsextremistische Gruppen. Sie erreicht aber viel, viel größere Bereiche, gerade in der Mitte der Gesellschaft. Sie ist auch stark durch die Medien angefacht, in den letzten Jahrzehnten immer stärker geworden. Sie ist im Schatten der Sarrazin-Debatte breit ausgewuchert, zumal sich Sarrazin selber auch dazu bekannt hat, mit Worten wie wir, Islamkritiker und dergleichen mehr. Er hat hier Rückendeckung gefunden. Man muss das Problem aber sehr viel differenzierter sehen. Ich unterscheide 3 Eckpositionen in diesem Zusammenhang. Das eine ist die Islamismuskritik, eine völlig berechtigte Angelegenheit gegenüber dem politisierten Islam, der eminent gefährlich ist und mit einigen Brückenköpfen auch in der Bundesrepublik Deutschland angekommen ist, in Österreich auch, was noch sehr große Schwierigkeiten ausmachen kann. Das ist enorm gefährlich, muss man im Auge behalten. Das andere ist Islamkritik im Sinne einer akademischen Disziplin, die vergleichende Religionskritik übt, Christentum und Islam vergleicht und historische Forschung und betreibt. Das ist eine ganz alte akademische Forschungsrichtung. Und das dritte ist die, sagen wir mal, sogenannte Islamkritik, die Navid Kermani, ein wirklicher Sachkenner, in diesem Zusammenhang auch einmal sehr scharf kritisiert hat. Das ist im Grunde genommen Islamdenunziation kulturrassistischer Art nach dem Motto, der Islam ist das Gegenteil der Demokratie, die Muslime sind nur dann akzeptabel, wenn sie sich von dem Islam lossagen oder davon distanzieren. Und die islamische Kultur ist mit unserer Kultur nicht vereinbar. Das sind alles Zuschreibungen zu einer bestimmten Gruppe, die im Grunde genommen nichts anderes als Kulturrassismus eigentlich sind, ohne zureichende Differenzierungen, ohne zureichendes Bewusstsein davon, dass es den Islam als solchen gar nicht gibt, sondern nur eine Fülle von Lehrtraditionen, dass es die Muslime gar nicht gibt, weil viele ein ganz gelöstes, lockeres oder sogar ein Nichtverhältnis zum Islam überhaupt haben und dass es die islamische Kultur unter ihnen ebenso wenig gibt.
In Bayern ist ja das Innenministerium sowohl für den Verfassungsschutz zuständig, wie auch für Einwanderungsfragen. Halten Sie das für eine gute Kombination?
So ist die Frage, ob Ministerien, die sehr stark auf Sicherheitspolitik und Gefahrenabwehr sich konzentrieren, nun wirklich besonders geeignet sind für Willkommenskultur, Entfaltung, für die Förderung von Zuwanderung und von Integration. Wir vom Rat für Migration haben am 1. Oktober einen offenen Brief an die neue Bundesregierung veröffentlicht, der als offene Petition jetzt umläuft, in dem gesagt wird, man sollte die Bereiche Migration und Integration inklusive auch des Asylbereichs aus dem Innenministerium herauslösen und in das Bundesministerium für Arbeit und Soziales herübernehmen, wo sie ja ursprünglich jedenfalls Migration und Integration auch angesiedelt waren. Bis in die 80er Jahre war ja auch die Ausländerbeauftragte dort zugeordnet, sodass das Ministerium des Inneren, das Bundesministerium des Inneren nur noch ein teilhabendes und beratendes Ministerium unter anderem wäre, aber nicht sozusagen eine solche Monopolstellung hätte. Und eine institutionelle Voraussetzung dafür wäre, dass man die Ballung der Dinge im Innenministerium auflöst und an einen anderen Ort gibt, wo sie gerade, was das Arbeits- und Sozialministerium angeht, mehr mit der eigentlichen Aufgabe eines Ministeriums zu tun haben, als dies beim Bundesministerium des Inneren der Fall ist, das auf Gefahrenabwehr und Sicherheitspolitik achtet.
Herr Professor Bade, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank, ja.
Sie hörten ein Gespräch mit dem Migrationsforscher und Historiker Professor Dr. Klaus Bade. Das Interview entstand am 1. Oktober 2013. Sie können den Aufruf der Petition an die Bundesregierung online finden unter migazin.de. Technik und Interview betreute Anna Fenster.